Und wir wollen uns mit dem Matthäusevangelium beschäftigen. Wir haben ja mit einem Einbruch, mit einem Einschnitt gestern, haben wir dann, knüpfen wir jetzt an die Berichte der Heilung von zwei Besessenen, Gerardenern, oder wie das auch sonst immer in der Bibel, in eurer Bibelübersetzung beschrieben steht. Das ist in Matthäus 8, Vers 28 und folgende. Wir haben dann in Matthäus Kapitel 9 die Heilung eines Gelähmten, wo Jesus sich dort zuwendet, dann die Berufung von Matthäus oder auch Levi, wie er genannt wird, eben den Verfasser des Matthäus-Evangeliums ab Vers 9 in Kapitel 9. Ab Vers 14 Kapitel 9 beschäftigt sich Jesus mit der Frage des Fastens. Also soll man nun fasten, wie die Pharisäer das fordern, und er dann schließlich sagt dabei, jetzt ist der Bräutigam noch bei euch, bald wird er von euch gehen, jetzt im Augenblick braucht ihr nicht fasten. Wir haben dann die Heilung der blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus, auch das haben wir ja etwas näher besprochen. Wir haben die Heilung von zwei Blinden und einem Stummen im Kapitel 9 ab Vers 27. Und dann die Aufforderung Jesu, in die Ernte zu gehen, beziehungsweise dafür zu beten, dass Menschen von Gott in die Ernte Gottes hineingesandt werden. Kapitel 9, ab Vers 35 und folgende. Da sind ja diese bekannten Verse, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Hier merken wir deutlich dabei, die Ernte soll eben die Menschheit sein, wo Gott vorbereitet, wo wir auch das Vertrauen haben sollen, dass Gott vorbereitet. Wo nicht dann steht, naja, in einigen Gebieten, da gibt's halt keine, die zum Glauben kommen wollen, sondern da gibt es welche, die zum Glauben kommen wollen. Wir müssen halt bereit sein, uns da auf Gott zu verlassen. Was wir hierin auch sehen, ist, dass das Handeln in erster Linie von Gott abhängig ist und nicht von uns. Denn hier steht ja, ihr sollt den Herrn der Ernte bitten, nicht ihr sollt jetzt eine große Sache vorbereiten, einen großen Evangelisationsfeldzug. Und wenn der nach den neuesten Gesichtspunkten der Massenmanipulation funktioniert, dann werden da auch die Leute zum Glauben kommen, das nicht. Sondern hier steht, dass wir erstmal das Vertrauen auf Gott haben sollen und ihn darum bitten, dass er das tut. Und dann natürlich auch selbst bereit zu sein, uns gebrauchen zu lassen, aber wie gesagt, nicht mit menschlichen Mitteln durchzusetzen, versuchen, was Gott durchsetzen will. Wir finden dann in Kapitel 10 die Berufung der 12 Jünger. Wir finden dann das erste Mal die Aussendung der Jünger, die hingehen sollen, um zu predigen und Kranke gesund zu machen und Dämonen auszutreiben. Das haben wir in Kapitel 10 ab Vers 5. Dann haben wir den Hinweis in ab Vers 16, dass wir klug sein sollen wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, dass wir, wenn wir treu zu Jesus stehen, verfolgt werden, dass wir uns rechtfertigen müssen für unseren Glauben. Das finden wir ebenfalls dann. Im ab Vers 27 haben wir die Stellung zwischen Menschenfurcht und Gottesfurcht der Menschen. Da haben wir dann unter anderem diese bekannten Verse in Vers 32 und folgende. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und dann eben, wer das nicht tut, den nicht. Dann auch, dass es dazu kommt, dass diejenigen, die Jesus nachfolgen, dass es dann eine Entzweiung oder ein Streit, eine Auseinandersetzung geben kann zwischen den engsten Verbindungen, die wir sonst auf der Erde kennen, zwischen Kinder und Eltern und zwischen Mann und Frau. Darüber hinaus finden wir dann den Hinweis, wer jemanden um Jesu Willen aufnimmt, der nimmt Jesus selbst auf, weil er uns gesandt hat und wir als Stellvertreter an seiner Statt sind. Vers 40 und folgende dabei. Nun kommen wir in Kapitel 11 und da wollen wir etwas näher verweilen. Da haben wir zuerst einmal die Anfrage Johannes des Täufers, die ich ja auch da und dort schon einmal genannt habe, wo er dann sagt, eben bist du der Messias, ist das derjenige, bist du derjenige? Und die Antwort Jesu ist dann in Bezug auf das Alte Testament. Wir merken, hier antwortet er für einen Juden, für einen Heiden hätte das gar nichts gesagt, hätte er so geantwortet. Und dann sagt er, Jesus antwortete und sprach zu ihm, gehe hin und sage Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also hier der deutliche Hinweis darauf, das Alte Testament wird erfüllt. Und hier merken wir auch gleich die Funktion dieser großen Stärke, dieser Masse der Bekehrungen, die zur Zeit Jesu stattfindet, von denen wir ja in der Bibel nicht alle überliefert haben. Sie sind dafür da, um das Kommen und den Auftrag Jesu zu legitimieren vor seiner Umwelt. dann darüber hinaus das Zeugnis Jesu über Johannes den Täufer, dass er derjenige ist, der das Reich Gottes und damit auch sein Wirken vorbereitet. Und da, wo wir nun etwas näher bleiben wollen, ist dann ab Vers 20. In manchen Bibelübersetzungen wird es dann überschrieben mit Jesu Weheruf über galiläische Städte. Und tatsächlich ist es so, dass hier sich Jesus ja nördlich des Sees Genezareth befindet. Wir lesen ja vorher dort, wo er dann ankommt. Und dass er sich auch auf zwei Städte bezieht, die in dieser direkten Umgebung lokalisiert gewesen sind. Da lesen wir zuerst Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren. Denn sie hatten nicht Buße getan. Also, wenn wir diese folgenden Verse, wir wollen heute Morgen Vers 20 bis Vers 30 betrachten, überschreiben sollten, dann könnten wir das überschreiben mit Leben mit Gott und Leben ohne Gott. Oder wir könnten es auch überschreiben Leben zwischen Selbstsicherheit und Demut. Oder zwischen Ergänzungsbedürftigkeit und Übermut, je nachdem. Diese beiden Pole beschreiben die beiden Gruppen von Menschen, die Jesus in diesen 10 Versen anspricht. Es geht also um zwei verschiedene Verhaltensweisen gegenüber der Botschaft und dem Reden Jesu. Wir sehen zuerst, dass Jesus, hier wird erstmal genannt, die Städte zu schelten. Wir wissen noch nicht, welche Städte, die werden gleich aufgezählt. Und dann wird noch dabei erwähnt, dass er in diesen Städten viele Taten, hier steht sogar die meisten seiner Taten, getan hat. Und er erwartet daraufhin eine Buße, eine Reaktion der Menschen. Das, was wir hier schon deutlich sehen, ist also, da wo uns Jesus begegnet, da wo wir etwas mit Jesus in der Vergangenheit erlebt haben, da erwartet Jesus auch eine Reaktion darauf. Und eine Reaktion kommt. Und wir sehen sie auch, dass sie hier kommt. Wir werden uns die Frage stellen, was für eine ist da? Inwiefern sind wir in der Gefahr, ähnlich zu reagieren, wie die Menschen in diesen Städten das getan haben? Aber um das auf uns anwenden zu können, müssen wir natürlich erstmal sehen, was haben die denn eigentlich getan und um welche Städte handelt es sich da im Detail. Nun, das, was wir sehen, Jesus weist hier auf die Wundertaten hin. Wir sehen in dem Matthäusevangelium, dass diese Wundertaten immer bei Jesus verbunden gewesen sind mit einer Erklärung, das heißt mit der Predigt. Und von daher können wir auch nicht den Schluss ziehen, dass allein ein wunderbares Erlebnis den Menschen zu Gott führt oder zu einer Bekehrung, sondern dass das Wort, wie wir auch bei Paulus lesen, der Glaube kommt aus dem Wort, aus der Predigt heraus. Das lesen wir auch an einigen Stellen. Ich möchte nur zwei stellvertretend vorlesen. Matthäus 9, Vers 35, also wenige Zeit vorher, da lesen wir: Und Jesus ging ringsum in die Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Wir merken, das gehörte für Jesus immer zusammen. Es gab nicht einen Wunderheiler, der umhergegangen ist, nur um die Leute gesund zu machen, weil das für Jesus kein Selbstzweck ist. Denn Jesus verheißt und sagt, selbst wenn jemand jetzt wieder vom Tode erweckt wird oder seine Krankheit verliert, der wird ja sowieso einige Jahre später wieder sterben. Also er wird nicht ewig leben dadurch, dass seine Krankheit behoben ist. Deshalb, das Eigentliche, was der Mensch braucht, ist das Heil Gottes. Da lesen wir das. Wir lesen das auch in Kapitel 11, Vers 5 beispielsweise. Da sagt nämlich Jesus, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen und so weiter. Ich habe das ja vorgelesen. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Also das gehört zusammen. Weil Jesus gehört Predigt und Tat immer untrennbar zusammen. Was natürlich auf der einen Seite bedeutet, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir auch nicht nur Worte gebrauchen dürfen, sondern dass auch Taten damit verbunden sein sollen. Jetzt wäre die Frage, was für Taten? Hier sind ja einige Dinge, die dort erwähnt werden, eben die Jesus gemacht hat. Andere Dinge finden wir dann, wo gesagt wird, naja, wenn ihr die Armen speist, wenn ihr die im Gefängnis besucht, dann habt ihr das auch mir getan. Das sind also auch Taten, die damit gemeint sind. Oder wie wir das eben im 1. und 2. Johannesbrief finden, dass man Tat und Wort eben nicht voneinander trennen kann, sondern dass der Glaube sich immer auch ausdrückt in der Tat, sonst ist er nicht echt. Nun kommen wir zu Vers 21. Da werden uns nun diese Städte genannt, um die es sich insbesondere handelt. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Also dieses Wehe dir drückt in dem griechischen Ausdruck einen starken Schmerz, eine Art Trauer und auch ein Zorn aus. Es ist etwas, was nicht unbedingt einen leidenschaftlichen Zorn beschreibt, sondern eher etwas, was eben einen Menschen traurig macht. Und ich denke, so ist es auch ähnlich, wie Jesus ja später über Jerusalem Weheworte spricht und dann darüber weint, über die Lage in Jerusalem und über die Situation der Pharisäer. Jesus freut sich nicht darüber, wenn Menschen ihn ablehnen, wenn es Menschen schlecht geht. Er will, dass Menschen errettet werden und zu ihm finden. Und deshalb ist dieses Wehe dir auch nicht so sehr ein Drohwort. Also, wenn du jetzt nicht sofort umkehrst und das nicht sofort machst, oder jetzt freue ich mich, aber jetzt kann ich endlich mal hier Asche und Schwefel vom Hebel regnen lassen, sondern es ist eben eher ein Ausdruck der Trauer Jesu. Und so geht es auch Jesus uns gegenüber, wenn er uns ermahnt, uns wieder zurechtrufen will, wenn wir nicht darauf reagieren, auf das, was wir in unserem Leben mit ihm erlebt haben, dass er dann traurig darüber ist, weil er will ja eigentlich, dass es uns gut geht dabei. Nun haben wir hier ein gewisses Problem in diesem Vers. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Denn jetzt überlegt einmal, ihr seid ja Bibelkenner, ihr lest ja regelmäßig in der Bibel. Wer kann mir denn ein paar der Wunder erzählen, die Jesus in Chorazin oder in Bethsaida getan hat? Möglichst mit Bibelstelle, dass wir gleich nachlesen können. Ja, aber das war der Teich Bethesda, das war in Jerusalem und kommt später, aber das klingt ganz ähnlich, ja, Bethesda. Das ist eben ein Teich, der eine lokale Bezeichnung hatte, aber der in Jerusalem ist. Ja, andere, ihr müsst keine Scheu haben, nicht? Also macht ihr auch nichts, wenn man sich irrt dabei, ja. Ja, ob sie daher war, zumindest lesen wir es im Zusammenhang, dass er gerade einige Wunder tut, eben in Kapernaum. Daher kam ja Petrus ursprünglich auch. Von daher, ich meine, wir können zurückschlagen, wir haben das ja gerade einige Zeit vorher, wo er die Schwiegermutter des Petrus heilt. Da lesen wir, und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah dessen Schwiegermutter. Und wir sehen gerade vorher, ist er in Kapernaum. Der ist ja beim Kaufmann von Kapernaum. Also das heißt, er ist scheinbar noch in derselben Stadt. Das ist Kapitel 8, Vers 14 folgende. Ja, also ich meine, ihr braucht euch auch nicht mehr melden. Ich hoffe, dass ihr mir nicht böse seid, dass ihr den Eindruck habt, ich fühle euch irgendwas aufs Glatteis. Ich habe nachgesucht und habe eigentlich keine besondere Erwähnung dieser Orte gefunden. Ja, damit will ich nicht ausschließen, dass es die tatsächlich gibt, ein Wunder, was Jesus dort getan hat. Bitte? Ja. Ja gut, alle. Da wird das dann nebenbei mit erwähnt. Ja gut, aber sie werden nicht express des Verbes mit einem bestimmten Wunder erwähnt. Das habe ich schon gedacht, ich hätte eins übersehen, ja, wo Bobby sich gemeldet hat. Aber ich meine eben tatsächlich nicht. Jetzt stehen wir aber vor einem Problem insofern, da sagt Jesus, dass hier die meisten Wunder getan worden sind. Oder jedenfalls hätten die so viele gesehen, nicht? Oder er steht vorher, die meisten seiner Taten waren in diesen Städten geschehen. Vers 20. Und wir lesen gar nichts davon. Naja, was machen wir denn da? Ich glaube, uns wird hier nur einmal mehr vor Augen geführt, dass das, was wir in den Evangelien niedergeschrieben haben, nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem gesamten Wirken Jesu ist. Da merken wir, dass einige seiner größten Taten sind uns gar nicht berichtet, die nämlich in diesen Städten stattgefunden haben. Sondern die werden so pauschal mit erwähnt, so wie Bobby das gesagt hat. Er zog umher und heilte noch viele und predigte noch viel. Und unter dem sind unter anderem diese großen Taten, die er in diesen beiden Städten getan hat. Wir lesen ja auch, wenn wir da einmal nachschauen wollen, in diesem Zusammenhang in Johannes 21, Vers 25. Möglicherweise ein Vers, den ihr auch kennt. Johannes 21, Vers 25. Da lesen wir nämlich, da sagt Jesus am Ende, das ist ja ganz das letzte Vers des Johannesevangeliums, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Hier deutlich sagt ein anderer, der Jünger Jesu, der sagt, es ist so viel noch passiert. Wir haben nur eine ganz kleine Auswahl getroffen, um euch so ein bisschen vor Augen zu führen, was Jesus gepredigt gehabt und was er getan hat. Und ich denke, das sehen wir, obwohl es nicht wörtlich dazu gesagt wird, sehen wir auch in diesen Versen. Uns wird gesagt, viele Taten dort getan, große Taten, so dass andere sündige Städte und Menschen umgekehrt wären. Und wir finden keine bewusste Bericht davon. Das heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat, sondern das heißt einfach, es ist bloß ein Ausschnitt erwähnt von dem großen und weiten Handeln Jesu. Also das dabei. Nun wollen wir uns noch etwas näher anschauen. Wie ist das denn mit diesen beiden Städten? Da wird gesagt, wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Da wird uns die Frage gestellt, natürlich, warum erwähnt Jesus hier gerade Tyrus und Sidon? Was ist mit diesen Städten los? Hätte er nicht sagen können, Detmold und Lemgo oder so? Wäre da etwas Besonderes bei gewesen? Oder was weiß ich, woher ihr kommt? Nein, diese Städte sind schon bewusst ausgewählt. Und warum? Weil sie im Alten Testament als typisches Vorbild für Städte genommen worden sind, in denen Habsucht und Hochmut und letztendlich Trennung von Gott. Hochmut sozusagen, ich vertraue nur auf mich selbst, ich brauche Gott dabei nicht, weil sie dafür typisch galten. Wir lesen beispielsweise im Jesaja 23, Verse 8 folgende, ich möchte das gerade vorlesen, Jesaja 23, Verse 8 folgende, Gericht über Tyrus, und da wird dann auch erwähnt, was nun das Problem bei ihnen ist. Also, Jesaja 23, 8 und folgende. Wer hat solches beschlossen, dass es Tyrus, der Krone, gehen soll, wo doch ihre Kaufleute Fürsten waren und ihre Händler die herrlichsten auf Erden? Dann wegen ihre Beschreibung. So sahen die sich selbst. Wir sind die Krone, wir sind hier überhaupt das Zentrum der Wirtschaft und wir haben die Sache in der Hand. Der Herr Zebaoth hat es beschlossen, auf das erniedrigt die Pracht und verächtlich gemacht die stolze Stadt, alle herrlichsten auf Erden. Also hier der Stolz. Sie stellen sich sozusagen unabhängig von Gott, wir können das allein in die Hand nehmen, unser Leben. Vers 16 und folgende, sehen wir das auch noch ein bisschen weiter. Nimm die Harfe, geh in die Stadt umher, du vergessene Hure. Mach's gut auf dem Saitenspiel und sing viele Lieder, auf das dein wieder gedacht werde. Denn nach 70 Jahren wird der Herr die Stadt Tyrus heimsuchen und sie werden zu einem Hurenlohn kommen und Hurerei treiben mit dem Königreichen auf Erden. Aber ihr Gewinn und ihr Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden. Man wird ihr nicht wie Schätze sammeln und anhäufen, sondern ihr Erwerb wird denen zufallen, die vor dem Herrn wohnen, und dass sie essen und satt werden und wohlbekleidet seien. Hier merken wir, das ist das, warum sie stehen Gottes Volk entgegen, sie stehen Gott entgegen und sie bauen lediglich auf sich selbst. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, diejenigen, die auf ihre Selbstsicherheit ausschließlich vertrauen. Und eine Zeit lang geht es gut, sie machen gute Geschäfte, bis dann schließlich das Gericht kommt, was hier angekündigt wird, 70 Jahre nachdem Jesaja das aufgeschrieben hat. Wir lesen dann im Detail auch noch, wie das Gericht vollzogen werden soll an Tyrus. Da wird im Einzelnen dann gesagt, dass eben die Steine geschliffen werden sollen, ins Meer geworfen werden sollen, dass nur noch Fischernetze dort ausgebreitet werden sollen und so weiter und so weiter. Und wenn wir die Geschichte verfolgen, dann sehen wir, dass ganz genau das sich wortwörtlich so erfüllt hat, dass die Stadt Tyrus nämlich heute nicht mehr existiert, obwohl sie damals eine der wichtigsten Wirtschaft und politischen Zentren ihrer Zeit gewesen war. Sidon geht es ganz ähnlich, eben zwei phönizische Städte. Und da merken wir nun, die sind also im Gegensatz zu Gott, nur auf die Selbstsicherheit vertrauen. Und da wird gesagt, deshalb wurden sie von Gott stark verurteilt. Aber wie ist es bei euch? Ihr habt ja noch viel mehr gesehen als diese Städte. Ihr habt viel mehr gehört. Gott war bei euch gewesen. Und eigentlich müsstet ihr umkehren. Wenn hier steht, in Sack und Asche, das ist tatsächlich wörtlich gemeint. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ein Jude in Trauer gewesen war, erst einmal hat die Kleider zerrissen, er hat dann auch einige Zeit mit diesen zerrissenen Kleidern, ist er umhergelaufen, je nachdem, wie traurig er gewesen war, war das dann einige Tage oder einige Wochen, das sollte ein offizielles Zeichen nach außen hin sein. Und darüber hinaus, das lesen wir auch bei Hiob zum Beispiel ausführlich, wenn man nun sehr traurig gewesen ist, hatte die zerrissene Kleidung, hat man darüber eine Art so Kartoffelsack gezogen. Natürlich kein Kartoffelsack, denn Kartoffeln gab es damals in Israel noch nicht, aber einfach so ein leinernes, grobes Gewand, was bedeutet so, ich bin nichts und alle Herrlichkeit, aller Schmuck, der ist weg dabei. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann hat man regelrecht Asche genommen, hat sich über den Kopf gestreut, im Gesicht verrieben, um zu zeigen, also ja, ich bin am Boden zerstört, ich bin ein Sklave, ich bin nichts wert. Und um dann zu zeigen, also sich selbst zu demütigen vor Gott, dass Gott jemanden wieder aufrichten kann. Und hier wird gesagt, diese Städte wären umgekehrt, obwohl sie das Sinnbild sind für Selbstsicherheit und Stolz Gott gegenüber. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst doch, Moment, Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden, denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Hier merken wir, kommt noch eine dritte Stadt dazu. Zu Kapernaum könnten wir einiges sagen. Das ist ja immerhin eine besondere Stadt dabei. Kapernaum ist die Stadt, von der Jesus dann sagt, das ist meine eigene Stadt oder seine eigene Stadt, die Stadt, in der er selbst wohnte, nachdem er aus Nazareth ausgezogen war. Wir lesen das beispielsweise in Kapitel 4, Vers 13. Matthäus 4, Vers 13. Da lesen wir, und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Also hier eindeutig, Jesus zieht aus Nazareth. Jetzt beginnt sein Auftrag im Norden des Reiches Israel in Galiläa zu predigen. Und deshalb wird hier Kapernaum nochmal besonders herausgehoben und in eine Linie gestellt mit den anderen beiden Städten. Also müssen wir sagen, in den anderen muss auch ungefähr so viel passiert sein oder so offensichtlich wie in Kapernaum. Und wenn wir dann uns durchlesen, also diesen Vers, und wir uns etwas erinnern an das, was wir vielleicht schon mal in der Bibel gelesen haben, dann erinnert uns das an Jesaja 14, Vers 12 bis 15. Da finden wir nämlich eine ganz ähnliche Beschreibung. Ich lese das gerade einmal vor. Jesaja. Aus dem Jesaja 14, Vers 12 bis 15. Jesaja 14, 12 bis 15. Ihr kennt das wahrscheinlich, auch wenn ich das jetzt vorlese. Da steht nämlich, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über den Stern Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammelten im fernen Norden. Ich will auffahren und so weiter und so weiter. Und dann wird gesagt eben, du wirst in die tiefste Grube hinuntergestoßen werden. Hier sehen wir, Jesus lehnt sich sozusagen an die Formulierung, die wir dort finden. Erst einmal direkt wird in Jesaja 14 auf Babylon Bezug genommen, das eben damals die größte Herrschaft gewesen war, das größte Reich gewesen war in der ganzen Umgebung. Aber indirekt bezieht man es häufig auch auf die Situation des Teufels, wo gesagt wird, der Teufel, der Morgenstern, Luzifer, eben als der Lichtbringer, das ist derjenige, der mit eigentlich gemeint ist, und der wollte sich über Gott erheben und wird dann niedergestoßen. Wir können das nicht hundertprozentig sagen, ob das damit gemeint ist, aber es ist naheliegend, weil vielleicht sonst bei Babylon selbst ein bisschen dick aufgetragen wäre. Denn so hoch konnte Babylon natürlich gar nicht steigen, wie es dort beschrieben wird. So ähnlich wird das hier jetzt auch übernommen auf Kapernaum. Also Kapernaum will bis zum Himmel erhöht werden. Warum? Was könnte da beinhaltet sein? Ich denke, vielleicht etwas von diesem Nationalstolz sozusagen. Schaut her, der größte Prophet Israels, der wohnt bei uns. Schaut mal, ihr könnt hier hinkommen. Jeden Tag der Woche geschehen Wundertaten bei uns. Also sie fühlten sich stolz, mit stolz geschwellter Brust, konnte man sagen, in Kapernaum, da ist etwas los. Wir hören ja später, dass sogar der Herodes seine Spione dorthin schickt, um dann zuhören zu lassen, was dort im Einzelnen stattfindet in Galiläa. Und da hat er sein Haus, da kann man mit ihm treffen. Wir kennen den, das ist unser Nachbar. Deshalb, wir fühlen uns erhoben, herausgehoben von allen anderen Städten. Dieser Jesus, dieser Prophet, der hat unseren Ort ausgesucht, um da zu leben. Aber dann wird eben hier deutlich gesagt dabei, dass das eine falsche Einstellung ist, weil sie eben nicht reagieren, wie sie reagieren sollten. Sie erleben das zwar alles mit, aber sie tun keine Buße, sie kehren nicht um. Und deshalb wird es ihnen schlechter gehen als Sodom und Gomorra, beziehungsweise Sodom hier erwähnt. Sodom gilt ja im Alten Testament als das typische Beispiel für eine moralisch verdorbene Stadt. Und deshalb wird sie ja von Gott auch vernichtet. Tyrus wird vernichtet durch weltliche Kräfte, später durch Alexander den Großen unter anderem. Sodom wird durch den direkten Eingriff Gottes vernichtet. Wir kennen ja die Geschichte. Wir kennen heute noch den Ausdruck Sodomie für sexuelle Verfehlungen. Wir wissen, dass dort erwähnt wird, dass die Bewohner sich eben an den Engeln vergehen wollen, also homosexuelle Handlungen mit ihnen vollziehen wollen, als sie schließlich zu Lot kommen. Wir sehen also eine moralisch verdorbene Stadt, die wird gerichtet. Und hier wird gesagt, euch wird es schlimmer ergehen. Und tatsächlich etwas, was sich schon hier auf der Erde vollzogen hat, denn Kapernaum existiert heute als solche Stadt eigentlich nicht mehr. Es gibt genaue Berichte von den Ausgrabungen noch, wo dann einige Unglücke auch passiert sind, wo die Leute das ausgraben wollten und so. Könnt ihr nachlesen in Reiseführern, die sich dann mit der Geschichte Kapernaums beschäftigen. Jedenfalls die Stadt wurde vernichtet, ist heute nichts mehr zu finden. Man hat eben einige Sachen ausgegraben, so wie die Reste einer Synagoge, die noch da ist, mit einem Davidstern und einigen restlichen Dingen. Aber generell eine Stadt, die tatsächlich dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglich ergehen am Tage des Gerichtes als dir. Jetzt ist die Frage, was hat denn Kapernaum eigentlich so Schlechtes getan? Waren sie so vollkommen unmoralisch? Lesen wir davon, dass Jesus sie zurechtweisen muss? Wie ausschweifend seid ihr? Welche Betrüger seid ihr in eurer Stadt? Oder ähnliches mehr? Nein, da lesen wir nichts Besonderes davon. War es so gewesen, dass sie vielleicht militärischen Widerstand geübt haben, an die Römer erschlagen oder ähnliches mehr? Dass sie gotteslästerlich gewesen sind, am Sabbat nicht zur Synagoge gegangen sind, nicht nach Jerusalem zu den großen jüdischen Feiern? Nein, all das nicht. Sie waren nicht Verbrecher, sie waren nicht unmoralisch, sie hatten keine anderen Götter angebetet. Sondern, was hatten sie getan? Ihre Sünde besteht zum einen darin, dass sie einfach vergessen haben. Ein Vorrecht, eine Offenbarung Gottes beinhaltet immer auch eine Verantwortung. Sie werden nicht verurteilt für etwas, was sie nicht haben wissen können, sondern Jesus war bei ihnen und sie sind gleichgültig daran vorbeigegangen. Das ist das. Sie haben vergessen, was Gott ihnen gezeigt und gesagt hat. Und so müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wenn Gott uns Wissen mitteilt, wenn wir Gottes Nähe erlebt haben und gehen daran vorbei, wir vergessen das einfach wieder, was Gott für große Taten getan hat, dann ist das auch Sünde. Und hier wird sogar gesagt, schlimmer als die moralische Sünde Sodoms. Darüber hinaus steckt auch die Sünde der Gleichgültigkeit dahinter. Es kümmert sie sozusagen gar nicht. Naja, Jesus ist hier, das ist schön und freuen wir uns darüber, aber es hat keine Auswirkung in ihrem Leben. Sie folgen Jesus nicht nach. Sie jubeln ihm zu, wo er Menschen heilt, aber sie tun nicht Buße und kehren nicht um. Sie vertreiben Jesus auch nicht. Sie haben auch keine Geringschätzung Jesu gegenüber. Aber es ist ihnen gleichgültig. Und manchmal ist eine Gleichgültigkeit von Menschen schlimmer, als wenn jemand sagt, nein, ich kann das nicht glauben, ich will das nicht glauben. Derjenige hat Stellung bezogen, deutlich. Der setzt sich damit auseinander, hoffentlich. Er hat darüber nachgedacht. Aber Gleichgültigkeit ist noch weniger. Stellt euch vor, ein Autor schreibt ein Buch oder ein Politiker hält eine Rede und keiner nimmt es zur Kenntnis. Also für einen Politiker ist es ja so, das Beste ist, wenn die Medien positiv über ihn berichten. Das zweite ist, sie berichten negativ über ihn. Und das dritte ist, sie berichten gar nicht über ihn. Denn wer in den Medien nicht vorkommt, den gibt es nicht. Das ist heute in der Öffentlichkeit so. Oder ein Buch. Wenn ihr da besser eine schlechte Rezension irgendwo in einer Zeitung, dann ist es wenigstens zur Kenntnis genommen, als keine. Dann hat es niemand zur Kenntnis genommen. Das ist unwichtig. Braucht man nicht beachten. Aber da hat sich jemand mit ihm auseinandergesetzt. Und so ist es hier. Sie nehmen keine Stellung gegen Jesus, auch nicht für Jesus. Es ist ihnen mehr oder weniger gleichgültig in ihrem Verhalten Jesu gegenüber. Und da ist natürlich auch eine gewisse Gefahr bei uns. Sind wir vielleicht mitgerissen, manchmal mit dem Geist der Toleranz und des Pluralismus? Alles ist wahr, alles ist richtig, du bist Muslim, du bist Buddhist und du bist Christ, das ist schön. Ich habe nichts dagegen, sei wie du willst, aber mich geht das Ganze nicht so an. Ich habe meinen eigenen Gott, etwas von dem und etwas von dem zusammengemixt und danach kann ich gut leben. Das ist so, wie viele Menschen heute sind. Wir finden wenige, die so ganz krass gegen Jesus sind. Also die sagen, oh nein, Christsein ist das Schlimmste. Das war vielleicht noch so in der Zeit des Kommunismus so gewesen. Aber heutzutage, die meisten Menschen sind großzügig. Nur sie akzeptieren es natürlich nicht, wenn du sagst, nur durch Jesus kommt man zu Gott. Dann natürlich nicht, dann bist du ja gegen ihre Toleranz. Verurteilst du sie ja. Aber da merken wir auch, diese Gleichgültigkeit ist eine der Sünden, die sie haben. Ihre Sünde ist, wir könnten das auch sagen, nichts tun. Unterlassungssünden. Ich habe nichts getan. Würden sie vielleicht vor Jesus sagen. Und Jesus würde sagen, ja, das ist gerade das Problem. Jesus hat dich herausgefordert und so geht es vielleicht auch manchem hier heute Morgen oder geht es euch in den vergangenen Tagen oder Wochen oder Jahren. Jesus zeigt euch etwas und dann will er, dass ihr reagiert. Wenn ihr von Jesus Christus gehört habt, wenn ihr wisst, dass er der Herr der Welt ist, dass er über eurem Leben zu bestimmen hat, dann ist die Frage, da muss eine Entscheidung getroffen werden. Wenn keine Entscheidung getroffen wird, ja, dann ist es so wie bei Chorazin und Bethsaida, so wie bei Kapernaum. Dann steht da das Gericht Gottes darunter. Gott hat zu dir gesprochen, Gott hat dir gezeigt, wer er ist und du hast ihn gleichgültig beiseite stehen lassen. Und da musst du nicht der geifernde Atheist sein, sondern das kann genügen dabei, um von Gott verloren zu gehen. Und die andere Reaktion ist eben, ich räume mein Leben auf. Ich zeige mich demütig Gott gegenüber. Das wäre die Alternative dazu. Und die haben wir dann ja ab Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Hier sehen wir eine Art Gebet Jesu, öffentliches Gebet. Andere hören zu und wir stellen uns erstmal die Frage, jetzt sehen wir ja, das waren diejenigen, die von Gott nichts wissen wollen. Wie ist das jetzt mit denen, die etwas von Gott wissen wollen? Zuerst scheint dieses Gebet eine Art Misserfolg zu sein. Jesus preist Gott für einen Misserfolg, würde ich erstmal sagen. Da sagt er, ich preise dich dafür, dass die Leute jetzt gar nichts von dir wissen. Das wäre seltsam, nicht? Das wäre so ähnlich, als wenn wir nach einer Evangelisation sagen, Gott, ich preise dich, dass keiner zum Glauben gekommen ist. So ähnlich klingt das hier ja fast, nicht? Du hast das jetzt verborgen. Naja, wir sehen da ja später, du hast es den Unmündigen geoffenbart. Das, was wir hier dahinter sehen und was die Gegenüberstellung ist, ist eben auch nicht in erster Linie die Intellektuellen gegen die Dummen, sondern wir könnten sagen, die Hochmütigen gegen die Dummen. Intellektueller Hochmut ist schlecht, nicht die intellektuelle Fähigkeit an sich. So finden wir das auch an einigen Stellen im Alten und im Neuen Testament. Denken wir nur an die Sprüche, wo die Weisheit hochgepriesen wird, wo Salomo gelobt wird, weil er sich als einziges wünscht, dass er Weisheit von Gott haben will, um sein Volk richtig zu führen. Es geht nirgends in der Bibel darum, dass diejenigen, die klug sind, ihren Verstand an der Garderobe abgeben müssen. Es gibt ja manchmal auch in Gemeinden eine Art frommen Anti-Intellektualismus. Nicht? Also bloß nicht so viel den Verstand einsetzen, denn das ist ja schlecht. Das ist gar nicht damit gemeint. Sondern der Verstand, der sich gegen Gott erhebt, der losgelöst von Gott, sagt, ich kann ja selbst bestimmen, ich kann ja selbst begreifen, der ist schlecht. Aber wenn der Verstand sich Gott unterordnet, wir sollen Gott dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Unser Verstand soll durchaus auch damit eine Rolle spielen. Der kann Gott dienen. Sehen wir einen Paulus, der hochintellektuell gewesen war, der studiert hat bei einem der Größen der damaligen Zeit. Der wird von Gott gebraucht mit seinen Fähigkeiten. Durchaus. Und andere Personen im Alten und Neuen Testament, die uns sehr häufig erwähnt werden, Daniel mit seiner Weisheit als Staatsminister, Josef ähnliches in Ägypten, Leute, die klug, die auch intellektuell klug sind, werden dort gelobt. Aber das ist eben nicht das, worauf es ankommt. Klugheit kann zu Hochmut führen. Ich kann ja alles selbst erklären. Ich bin ja selbst mannsklug. Ich brauche Gott. Ich brauche nicht. Ich brauche auch keine Belehrung dafür. Ich kann ja alles selbst erfassen. Und das ist das, was falsch ist. Wir alle brauchen Hilfe, müssen uns Gott unterordnen dabei. Und da ist aber der Dumme nicht besser als der Kluge dafür. Es gibt dann verschiedene Überlieferungen. Ich habe einmal nachgelesen, da gab es eine in der jüdischen Umwelt Jesu von einem Rabbi Berukka von Hurzar. Und der berichtete, dass er eines Tages auf dem Markt ist und dann fragen ihn die Leute, naja, wer wird denn jetzt am ewigen Leben teilhaben? Und dann erwarten sie nun, dass er sagt, also der Pharisäer so und so und der Schriftgelehrte so und so. Und das tut er dann nicht, sondern zeigt dann eben auf einen Kerkermeister beispielsweise, der dort ist. Und dann sagt er eben dazu, ja, dieser Kerkermeister sorgt sich genau dafür, dass alles ordentlich verläuft im Gefängnis, damit jeder zu essen und zu trinken bekommt. Er bestraft diejenigen, die Unrecht tun, der wird in das Reich Gottes kommen. Und dann zeigt er auf einen Spaßmacher, eigentlich würde man sagen, oberflächlicher Kerl, ne? Der ist ja gar nicht so fromm wie die anderen. Und dann sagt er, der dient dafür, dass er Menschen aufheitert, die niedergeschlagen sind. Er besänftigt diejenigen, die miteinander streiten und so weiter. Und das ist jetzt natürlich kein Bibelvers. Aber es soll etwas darin deuten, ja, dass die Juden sich auch darüber Gedanken gemacht haben. Und für sie war klar, dass der Lebensvollzug darüber entscheidet, ob wir zu Gott kommen oder nicht. Ob wir Gott erkennen oder erkannt haben oder nicht. Nicht so sehr das fromme Reden, sondern auch das, welche Spuren es in unserem Leben hinterlässt. Das ist wichtig dabei. Und wenn wir ja überhaupt erstmal am Anfang lesen, da steht da ja, Jesus sprach, ich preise dich und so weiter, dass du das den so und so weiter verborgen hast oder dies den Weisen verborgen hast, das bezieht sich natürlich auf die Taten und auf die Predigt Jesu. Wir sehen ja in einzelnen Stellen, Jesus sagt ein Gleichnis und da stand dann, und sie haben es nicht verstanden. Oder eben, dass Jesus dann erst es aufschließt und erklären muss dafür. Also den Sinn der Taten und Worte Jesu, der ist den Klugen verborgen, weil sie nur nach menschlichen Maßstäben denken und handeln. So ist es ja auch. Wir haben das bei den Seligpreisungen gesehen. Wenn ihr diese Seligpreisung irgendeinem Menschen sagt, der sagt, das ist doch verrückt, das ist doch kaputt, das geht doch gar nicht. Oder manche auch, wenn ihr sagt, Gott hat die Welt geschaffen, sagen sie, das wissen wir doch heute alles besser, hat doch die Evolution getan. Ja, und tatsächlich, das, wo wir im 1. Korintherbrief am Anfang lesen, die Weisheit Gottes ist eine Torheit vor den Menschen. Nicht? Die ärgern sich darüber. Und das ist das, was dahinter steckt. Wir müssen erstmal intellektuell demütig werden, um zu sagen, auch wenn uns manche Sachen seltsam erscheinen, Gott ist klüger, Gott steht darüber hinaus. Und deshalb diese Unterordnung und das Vorbild der Unmündigen hier, die eben selbst nicht, also der Kinder, so finden wir das ja auch in Kapitel 3, 18, Vers 3 oder Kapitel 5, Vers 3, wo uns die Kinder als Vorbild genannt werden, weil sie vollständiges Vertrauen Gott gegenüber haben, weil sie nicht von vornherein intellektuell alles hinterfragen oder wegerklären wollen. Dann haben wir Vers 26, oder naja, wir müssen jetzt eigentlich noch ganz kurz darauf eingehen, wie ist das nun mit dem, nein, wir lassen das, Vers 26. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Wohlgefallen, das erinnert uns ähnlich an Weihnachten, da ist es ja auch so, den Menschen deines Wohlgefallens finden wir da ganz ähnlich in der Übersetzung. Jetzt die Frage, was hat er wohlgefallen? Und das wird jetzt gleich danach erwähnt. Das, was wir generell hier dabei sehen, das Handeln, auch das Heilshandeln, auch Jesu Handeln, ist letztendlich von Gott abhängig. Das sehen wir hinter, denn hier steht ja, dir hat es so wohlgefallen. Nicht ich habe mir überlegt oder ich habe einen guten Weg gefunden, um das zu verwirklichen, sondern es ist Gott, der dahinter handelt. Wir können auch keine Schrifterkenntnis haben ohne Gott. Calvin hat das einmal so gesagt, dass es eben das innere Zeugnis des Heiligen Geistes bedarf, damit wir die Bibel richtig verstehen können. Das ist auch hiermit gemeint. Nur wenn Gott es wohlgefällt, wenn Gott handelt, können wir zu ihm kommen und können wir auch das Wort verstehen, was er sagt. Und dann finden wir in Vers 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Und wer den Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Also, zuerst einmal wird hier deutlich darauf hingewiesen, alle Macht ist Jesus übergeben. Und interessanterweise lesen wir hier nicht, irgendwann in der Zukunft ist das einmal der Fall, sondern hier schon in der Gegenwart. Wir merken das, was der Teufel ja Jesus bei der Versuchungsgeschichte versprochen hat. Also, wenn du niederfällst von mir, dann will ich dir alle Gewalt geben. Im Grunde genommen, Jesus hätte die Macht gehabt, die Herrschaft über die Welt schon selbst anzutreten aus seiner eigenen Kraft. Jesus hat auch die Macht, diese Leute, die nichts von ihm hören wollen, die Pharisäer, die ihn anklagen, sofort zu bestrafen, dass sie tot umfallen oder ähnliches mehr. Jesus hat schon die Macht angetreten. Er hat das Erbe von Gott schon bekommen, nicht erst in der Ewigkeit im tausendjährigen Reich, sondern jetzt schon. Wir lesen deshalb ja auch in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist schon da. Und das ist nicht erst am Ende der Zeiten gewesen. Und das wird hier deutlich gesagt. Und dann kommt hier aber eine Aussage, die wir erstmal verstehen müssen. Das ist nämlich ein bisschen schwierig. Und zwar einfach deshalb, weil wir sind hier in einer Art Zirkelschluss, so nennt man das, logisch gesehen. Da wird nämlich einerseits gesagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Aha. Das heißt, wenn wir jetzt den Sohn kennen wollen, dann müssen wir den Vater kennen. Jetzt aber die Frage, wie lernen wir denn den Vater kennen? Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Oh, das ist aber schwierig. Ja, wie lernen wir den Vater kennen, indem wir den Sohn kennen? Und wie lernen wir den Sohn kennen, indem wir den Vater kennen? Und wie lernen wir den Vater kennen, indem wir den Sohn kennen? Ja, was machen wir denn? Wo kommen wir denn an? Wo fangen wir an überhaupt? Und dann merken wir am Ende, da steht es auch, und nur dem, dem ich es offenbaren will. Wir merken, letztendlich die Erkenntnis Gottes hängt eben auch nicht in erster Linie mit intellektueller Klugheit zusammen, sondern hängt mit der Offenbarung Gottes zusammen. Wenn Gott es offenbaren will, dann können wir in diesen intellektuellen Zirkel einbrechen. Und sonst haben wir da manchmal mit Probleme. Und wir merken das ja auch, wenn wir mit Menschen sprechen. Wir wollten ihnen beweisen, dass es einen Gott da gibt, und wir reden dann schon von Jesus, und das geht einfach in einem Kreis. Nun, die Reihenfolge ist, denke ich, doch wohl überlegt. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Dann bedeutet das, dass das eigentliche Geheimnis von dem, der unbekannt ist, ist der Sohn. Vom Vater lesen wir ja auch im Römer 1, dass die Menschen wissen, dass ein Gott da ist. Sie haben ihm nicht die Ehre gegeben und so weiter und haben andere dann an die Stelle gesetzt. Sie haben sich andere Gottesbilder gemacht. Aber wir lesen da, durch die Schöpfung und im weiteren Verlauf des Römerbriefs, durchs Gewissen, haben die Menschen eine Überzeugung, Gott ist da, es gibt einen Gott. Aber das ist eben nur der Schöpfer. Sie haben Gott noch nicht kennengelernt als den Vater Jesu Christi und als ihren eigenen Vater. Das ist das Geheimnis, was eben nur Gott offenbaren kann. Das können wir nicht durch das Gewissen und das können wir nicht durch die Beobachtung der Natur und auch nicht durch logisches Nachdenken erfahren. Durch logisches Nachdenken können wir erfahren, es muss einen Schöpfer geben hinter der Natur. Das ja, aber eben nicht mehr. Und deshalb wird hier deutlich gesagt, wenn wir Jesus als den Sohn erkennen wollen, das sagt er ja auch gerade vorher zu Johannes dem Täufer, dann schaut ihr die Zeichen an, dann sehen wir das eben nur durch die Offenbarung des Vaters, also dadurch, wem er es offenbaren will, wenn wir darauf hören, was er sagt durch die Menschen. Also das Geheimnis Jesu, das Geheimnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass wir durch seinen Tod errettet werden können, das können wir nicht selbst erfahren, sondern nur dadurch, dass wir auf die Offenbarung Gottes hören. Und natürlich, Jesus sagt dann ja auch an einer anderen Stelle, wir kommen noch später dazu, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das ist sozusagen eine Parallele zu diesem hier, wo er dann gesagt wird, und niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Hier merken wir nämlich den Vater als Vater. Denn wir können ja Gott bloß als unseren Vater erkennen, wenn wir erstmal Jesus akzeptiert haben als unseren Erretter und wenn er damit unser Vater geworden ist. Das heißt, als Schöpfer ja, aber eben als Vater sozusagen durch die Errettung erst, wenn wir Jesus akzeptieren. Wenn wir Jesus anerkennen, dann kann er unser Vater werden und wir ihn, er wird uns offenbart. Das ist also das, was hier bei dahinter steht. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Gnostiker der Zeit gelehrt haben. Gnostiker, eine religiöse Gruppe, wir könnten sagen, die Esoteriker der damaligen Zeit. Sie gingen davon aus, dass die Sache mit Gott ganz vernebelt sei und man das nicht erkennen könne und dass es da zwei Götter gebe, einen Guten und einen Bösen. Und der Gute, der hat eben, das ist dann möglicherweise Jesus, und der Böse, das ist der, der die Materie geschaffen hat, das Leid geschaffen hat. Da merken wir, diese Aussage steht deutlich im Gegensatz zu der Aussage Jesu. Darüber hinaus müssen wir auch noch berücksichtigen, dass das Wort erkennen, was hier, oder kennen, wenn wir einmal sehen im Alten Testament, ist das Wort kennen und erkennen ja bedeutet mit auch auserwählen. Also nicht nur intellektuelles Wissen, sondern eine innige, intensive Gemeinschaft. Wir lesen zum Beispiel auch, Adam erkannte Eva. Das heißt eben, geschlechtliche Verbindung eingehen und enge Ehebeziehung, sozusagen die engste Beziehung auf der Erde überhaupt, die wird mit erkennen bezeichnet. Also nicht nur irgendetwas kennen. Wir lesen im Alten Testament, dass beispielsweise auch da gesagt wird, dass Gott Israel kennt. Und da ist dann ebenfalls gemeint, also beispielsweise Amos 3, Vers 2, euch allein kenne ich vor allen Geschlechtern der Erde. Das heißt ja nicht damit zu tun, dass Gott kein intellektuelles Wissen hat über die anderen Menschen, sondern das heißt eben das Erkennen, das Kennen, die ganz intensive Beziehung. Und die ist hier gemeint, also nicht nur ein vages Wissen von Gott, sondern kennen, der Sohn kennt den Vater, der Vater kennt den Sohn, ist diese intensive Verbindung zueinander, also nicht nur intellektuelles Wissen. Auch das sollten wir dabei im Hinterkopf haben. Im Neuen Testament, ich lese nur eine Stelle, Galater 4, Vers 9, stellvertretend für andere, so Korinther, 1. Korinther 8, Vers 2 folgende, da lesen wir dann auch, dass wir Gott nur erkennen können und erkennen können, wenn er uns erkennt. Also da sehen wir, dass dieser Begriff kennen eben noch weit über das hinausgeht, was den einfachen Intellekt beschreibt. Also Galater 4, Vers 9, da lesen wir nämlich, nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Also hier der Anfang des christlichen Glaubens wird beschrieben mit dem, ihr habt Gott erkannt, und dann verbessert er sich dabei und sagt, nein, nein, das, was vorher gekommen ist ja noch, Gott hat euch erstmal erkannt. Und erkannt, haben wir gesehen, heißt auch erwählt. Das bedeutet uns in den tiefsten Tiefen unserer Persönlichkeit gekannt. Nicht einfach nur, naja, ich kenne Herrn Müller, der wohnt bei uns in der Nähe. So nicht, sondern hier tatsächlich diese intensive Beziehung, die zuerst von Gott ausgegangen ist und dann von uns weitergeführt wird. Und dann lesen wir, was ist nun mit den Menschen, die das erkennen, die Jesus kennen wollen, die den Vater kennen wollen, denen Gott das nun offenbart hat, was ist mit denen? Und wir dürfen uns auch nicht verstecken und sagen, naja, mir hat Gott das nicht offenbart. Nein, nein, sobald du davon hörst durch die Bibel, sobald du davon weißt, dann ist es dir offenbart. Dann spricht Gott dadurch. Und dann lesen wir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Vers 28, hier ist das Angebot der Gnade. Hier sehen wir, dass Gott uns zugänglich machen will, wenn wir erstmal erkennen, dass wir mühselig und beladen sind. Und die meisten von uns wissen das wahrscheinlich, weil sie wissen, wo sie ihr Paket schleppen. Hier ist der Mensch angesprochen, der verzweifelt darum bemüht ist, einen gnädigen Gott zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Luther kennt. Luther, der ja Mönch geworden ist und dann verzweifelt einen gnädigen Gott gesucht hat. Es war so, dass er nächtelang wach geblieben ist, nur im Gebet vor dem Altar der Kirche und darum gerungen hat, Gnade vor Gott zu finden. Er hat nächtelang auf dem kalten Steinfußboden gelegen, hat ihn wahrscheinlich hinterher Rheuma eingebracht. Wir wissen das, im Alter hat er Rheuma bekommen. So in Kreuzform ausgelegt davor, um zu zeigen, ich lege mich ganz auf die Erde, nur um vor Gott Gnade zu finden, sich vor ihm niederzuwerfen. Manchmal fällt uns ja das schon schwierig, einfach im Gebet sich mal niederzuknien oder gar auf die Erde zu legen vor Gott, um so eine Demut zu zeigen. Das war für Luther keine Frage. Er suchte den gnädigen Gott. Er wusste, das ist das, was ich eigentlich im Kern meines Lebens brauche. Der war mühselig und beladen. Er wusste, dass er das braucht. Und wir, wenn wir ohne Gott sind, wissen wir das auch. Wenn wir mit Gott sind, dann müssen wir immer wieder zu Jesus kommen, ihm das übergeben. Also müde, verzweifelte Menschen. Menschen, die eine Sehnsucht haben nach einem eigentlichen, alternativen, erfüllten Leben. Nach Ruhe. Eine tiefe Sehnsucht nach Gott und dem, was er geben kann. Beladen sind sie sicherlich auch durch die Lasten der strenggläubigen Juden. Matthäus 23, wo Jesus sich mit den Pharisäern auseinandersetzt, lesen wir das deutlich. Welche Lasten sie den Menschen auflegen, sodass sie darunter erdrückt werden. Ich habe da in einem Kommentar einen Vergleich dazu gelesen. Da wurde eine arme Witwe beschrieben. Diese arme Witwe hat ein kleines Stückchen Land und baut darauf Getreide an. Und dann kommt ein Pharisäer und sagt ihr, also erst einmal musst du die Ränder von dem stehen lassen, das ist für die Armen, für die noch Ärmeren. Dann musst du jetzt den Zehnten davon den Priestern geben, dann musst du noch das und das abgeben, musst du noch das abgeben und das abgeben, das abgeben. Schließlich bleibt am Ende nichts mehr übrig. Und dann sagt sie, ja, was soll ich denn jetzt tun? Dann gebe ich besser mein Feld weg und nehme dafür eine Ziege. Und dann schließlich tauscht der Pharisäer auch, nicht? Er hat dann gerade eine Ziege dabei, gibt ihr die und nimmt dafür das Feld. Und dann sagt er jetzt, aber bei dem ist es ja so, die Erstgeborenen musst du opfern, das musst du so und so geben, das musst du so und so geben. Da sagt sie, ja, da bin ich ja besser dran, wenn ich gar nichts habe. Dann kommt der Pharisäer und nimmt das freundlich gleich mit, auch noch die Ziege. Und dann ist die Frau jetzt glücklich danach. Natürlich nicht. Aber dadurch soll eben gezeigt werden in der Umwelt, wie die Gesetze die Menschen total unterdrückt haben. Und wir merken das ja manchmal auch, wenn wir eben jetzt mal all die Gesetze ansehen, die die Juden sich noch zusätzlich aufgebürdet haben, das ist ein mühsames Leben. Nicht? Also ich erinnere mich beispielsweise an eine Sache. Ich war in der Schweiz, habe ich in einem Hotel gearbeitet, wo im Sommer häufiger einmal jüdische Gäste hingekommen sind. Und eine Sache war beispielsweise, die sind dann häufig an, also so Europatour gemacht, nicht? So Rom und dann übernachtet in Basel und dann nächsten Tag in Paris oder im Schloss Neuschwanstein oder sowas. Und viele sind dann am Abend gekommen, Freitagabend, und dann war jetzt natürlich der Sabbat angefangen. Dann waren die mit den Koffern gekommen. Jetzt das Problem. Also die Koffer oben in die Wohnung hineinzubekommen. Denn nach jüdischer heutiger Regel ist es, nach den Rabbinen, ein Knopf zu drücken, ist eine Arbeit. Die Koffer hochzuschleppen, 5. Stockwerk, wenn du nicht so viele Schritte machst dabei, ist keine Arbeit. Merken wir natürlich, verrückt, nicht? Deshalb war meine Aufgabe dann am Abend so gewesen, ich stand am Abend wie zufällig immer dann gerade am Fahrstuhl, drückte den Knopf und einsteigen dürfen sie ja. Sie dürfen mich als Heiden nicht beauftragen zu drücken, das dürfen sie auch nicht. Weil dann beauftragen sie einen Heiden, eine Tat zu tun, die am Sabbat verboten ist, das dürfen sie nicht. Und sie dürfen mir aber auch nicht sagen, dass sie an dem und dem Stockwerk aussteigen wollen. Also habe ich dann den Knopf gedrückt, bin mit im Fahrstuhl gewesen und an jedem Stockwerk gehalten und dann durften sie ein- und aussteigen, das war dann kein Problem. Aber da merkt ihr, das tägliche Leben wird kompliziert, ne, wenn man sich nach den ganzen Geboten richtet dabei. Ja, es gibt dann auch noch in einem Kommentar zum Neuen Testament, im Strack-Billerbeck, der sich besonders mit den jüdischen Sachen auseinandersetzt, der berichtet auch etwas anderes. Und zwar eine schwierige Frage für die Pharisäer. Was ist, wenn am Sabbat zu dir jemand kommt und will von dir ein Almosen haben? Generell, du sollst den armen Menschen helfen, ihnen auch Speise und Trank geben. Du kannst ihn also nicht draußen verhungern lassen. Aber wenn du jetzt das Brot hinausträgst, dann ist es Arbeit. Das darfst du nicht tun, weil es wurde festgelegt von den Pharisäern, im Haus darfst du das Essen herumtragen, aber sobald du es über die Hausschwelle nach draußen trägst, dann ist es Arbeit. Nun, die Lösung der Pharisäer ist so. Du stellst es auf den Fenstersims und von draußen nimmt es derjenige, der es nimmt, wieder runter. Dann ist es keine Arbeit. Sobald du es durchreichst, dann ist es Arbeit. Also hinstellen, der andere nimmt es von draußen, dann ist es keine Arbeit. Solche Regeln gibt es en masse dabei und da merken wir, das ist eine Last, die den Menschen aufgebürdet wird. Und es gibt auch heute manche gesetzlichen Menschen, es gibt auch in manchen Gemeinden manche gesetzlichen Menschen, die alle möglichen Lasten, die man auflegen, wenn du Christ bist, dann musst du erst das tun und das tun und das tun und das tun und dann vielleicht findest du Gnade vor Gott. Das ist nicht richtig. Lesen wir im Galaterbrief. Wie steht das da? Eben, jetzt habt ihr die Rettung bekommen von Gott, wir haben es ja gerade gelesen auch, und jetzt wollt ihr wieder zurück unter das Gesetz? Ja, dann ist die Gnade Jesu ja vollkommen überflüssig. Wofür braucht ihr sie dann noch? Wenn ihr versucht wollt, durchs Gesetz gerettet zu werden, ja, dann werdet ihr verloren gehen, weil ihr das Gesetz nicht einhalten könnt. Also müsst ihr eben versuchen, oder müsst ihr die Gnade Gottes allein in Anspruch nehmen? Das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Und das wird hier auch gesagt, eben mit der Last, unter der die Menschen leiden. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig von Herzen, demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das, was der Hochmut von Tyrus und Sidon entgegengesetzt ist, ist das Leben eines Menschen, der demütig ist, der sich Gott unterordnet. Nehmt auf euch mein Joch. Ganz kurze Erklärung noch, dass was ein Joch ist. Also Joch gibt es für Menschen. Das ist so eine Art Balken, den hast du hier über die Schultern. Und dann sind rechts und links dort Eimer dran. Und da kannst du dann eben schwerer tragen, als wenn du das nur an den Armen hast, weil das eben hier auf den Schultern schön aufliegt. Darüber hinaus gibt es ein Joch auch bei den Pferden. Das wurde dann meistens hier um die Hals geschirrt, so, und dann, wo haben die das gezogen? Gab es auch bei den Ochsen, das wurde meistens vor die Brust, die zogen so mit der Brust, und dann wurde das ein Joch. Also Joch jedenfalls etwas, um Lasten zu tragen für Pferde, Ochsen und Menschen. Und das drückt natürlich, wenn das Joch insbesondere falsch angepasst ist. Früher wurden in Israel Joche aus Holz gemacht und manchmal mit Leder überzogen. Und so müssen wir hier sagen, wenn eben jetzt das Holz irgendwie kantig ist und du hältst die ganze Zeit da, was weiß ich, ein paar Zentner darauf, die du trägst und das den ganzen Tag, dann gibt es da Druck und dann gibt es da Geschwüre oder reibt das auf und so, das ist mühsam. Und so wird hier gesagt, eben das falsche Joch, wenn du das falsche Joch trägst, das drückt dich nieder, das macht dich kaputt. Und so sind manche Christen, die sind auch frustriert, die denken jetzt, das müsste anders und das müsste anders und das müsste anders sein und das läuft ja alles nicht und kommt unter eine Gesetzlichkeit. Das ist das falsche Joch, sondern Jesus will uns erst befreien und helfen. Was wir hier noch im Kopf haben sollten, ist vor allem auch, dass Jesus ja bis zu seinem 30. Lebensjahr Zimmermann gewesen war. So war das normal, also als Sohn seines Vaters. Ich habe extra nochmal nachgeschaut in einem Lexikon zur Umwelt des Neuen Testaments und da stand, dass Zimmermänner durchaus auch Joche gemacht haben. Jetzt sehen wir eine interessante Verbindung dazu. Das bedeutet, Jesus würde dann auch genau wissen, wovon er spricht. Nicht nur von der Anschauung, sondern möglicherweise hat er selbst mit seinem Vater oder selbst hergestellt Joche. Und vielleicht, wenn wir mit etwas Fantasie, könnten wir uns sogar vorstellen, dass über der Werkstatt Jesu dann stand, Jesus macht die besten Joche. Nicht? Also, ich meine mit etwas Fantasie dabei. Auf jeden Fall hergestellt hat er sie wahrscheinlich schon. Und diese Joche wurden hergestellt genauso mit Schmirgelpapier und so weiter, um das genau anzupassen an das Tier. Denn jedes Tier, jeder Mensch ist unterschiedlich. Deshalb wurde für jeden Menschen individuell ein Joch angepasst. Und hier sagt Jesus, komm zu mir, denn meine Joche, natürlich hier keine Werberede für seinen Betrieb, denn das, der war ja vorbei, er ist ja jetzt schon als Prediger umhergezogen, komm zu mir, denn mein Joch passt genau. Nicht? Also das ist genau angepasst an euch. Da bekommt ihr genau das, was ihr braucht. Ich mache nicht 0815, jeder dasselbe, jeder, der unterdrückt wird damit, sondern meins ist sanft, meins ist genau passend für das, was ihr braucht. Aber ihr müsst euch erst demütigen. Nicht? Also ihr müsst erst auch sehen, dass ihr das braucht. Ihr müsst zu mir kommen und erkennen, dass ihr es nicht alleine schaffen könnt. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sanft ist Christos, angenehm, gut sitzend, eben genau angepasst. So könnte man das bezeichnen. Und so ist das auch bei Gott. Wenn wir stille werden vor Gott, wenn wir zu Gott kommen, dann kann er uns Ruhe geben. Denn dieses hier, was hier mit steht, denn ich werde euch Ruhe finden für eure Seelen. Diese Ruhe ist natürlich nicht nur das Ausruhen damit gemeint, sondern es ist die Stille vor Gott. Wir sind nicht mehr umhergetrieben, um alles selbst erledigen zu müssen, sondern Gott macht es für uns. Und hier haben wir also in diesen Versen zwei Stellungen gesehen. Wie können wir Gott gegenübertreten? Das eine, in der Selbstsicherheit. Okay, Gott ist da, kümmert uns auch nicht viel. Wir sind gleichgültig, wir sind vergesslich Gott gegenüber, es kümmert uns gar nicht. Oder gar, wie in Sodom und Gomorra, wir lehnen Gott direkt ab. Dann wird das Gericht über uns kommen, wie Jesus das deutlich sagt. Hier auf der Erde werden wir das Gericht schon erfahren, in der Gottferne, in der dass wir eben auch dieses schwere Joch haben, dass wir versuchen, selbst uns durch jeden zu wursteln, das nicht schaffen. Wenn wir zu Jesus kommen und einmal sagen, ich bin jetzt nicht der Kluge, ich bin nicht derjenige, der alles erklären kann, ich weiß auch nicht alles, ich bin nicht derjenige, der irgendwo über Gott steht oder neben Gott, sondern ich brauche Gott. Dann lesen wir hier, dann wird Jesus uns den Vater oder Gott als den Vater offenbaren. Dann wird er uns zeigen, wer der Vater eigentlich ist. Wir werden sehen, dass Jesus unser Erlöser ist. Wir werden dieses sanfte Joch bekommen, was uns genau angepasst ist. Wo wir keine Last tragen müssen, die über unsere Kräfte geht. Wo wir Jesus haben, der an unserer Seite steht und mit uns trägt. Jesus, der uns das so abmisst, wie wir es tragen können und der uns eine Erkenntnis von Gott gibt, die wir selbst nie erfahren könnten. Und so ist für uns heute Morgen natürlich die Herausforderung, die richtige Stellung Gott und Jesus gegenüber zu finden. Und uns dann auch so dementsprechend zu verhalten, nicht gleichgültig in den Tag weiter hineinzuleben Und je nachdem, an welcher Stelle du dabei bist, würde ich dir sagen, geh nicht weiter gleichgültig an Jesus vorbei, wenn du das bisher getan hast. Oder wenn du dir selbst versucht hast, ein Joch aufzulegen oder Schweres zu tragen, das wirst du dann sowieso nicht schaffen. Da wirst du einmal vor dem Gericht Gottes stehen, auch wenn du als Christ das versuchst. Im Galaterbrief lesen wir deutlich, entweder nur unter der Gnade Jesu oder durch eigene Gesetzlichkeit. Beides geht nicht. Aber wenn du es versuchst nach dem Gesetz, dann wirst du von Gott verurteilt werden, weil du es nicht einhalten kannst. Also geh unter die Gnade und dann wirst du erkennen, dass das Gesetz dem guten Willen Gottes entspricht und Gott wird dir durch den Heiligen Geist führen und die Kraft geben, diese Dinge entsprechend auch zu leben. Also eine Möglichkeit, darüber sich selbst klar zu werden, wie ist deine Stellung Gott gegenüber. Wir wollen zusammen beten und dazu aufstehen.